Hallo und willkommen zur Börsenwoche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Podcast-Host Felix Petruschke und arbeite als Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ja, heute kommen wir leider an sehr ernsten Themen nicht herum. Denn wie schon ein Blick aufs Handy oder in die Nachrichten zeigt, die Welt ist aus den Fugen. Überall drohen Gefahren. Die Ukraine und Russland liefern sich nach wie vor einen zermürbenden Stellungskrieg. China denkt offen darüber nach, Taiwan zu annektieren. Und Israel wird von mehreren Seiten angegriffen und eskaliert die Lage selbst zusätzlich. Ein guter Indikator für die weltweite Unsicherheit: die Rüstungsausgaben der Staaten haben 2023 einen neuen Rekord erreicht. Das alles betrifft indirekt auch Anleger und macht fast ein bisschen zynisch. Denn trotz aller Krisen und Konflikte zeigen sich die Aktienmärkte bisher überraschend robust. Selbst der jüngste Angriff Irans auf Israel hat daran bislang wenig geändert. In dieser Episode erklären wir deshalb, warum Aktienkurse eher selten direkt auf Kriege reagieren, warum der Ölpreis und die Inflationsrate wichtigere Indikatoren sind und mit welchen Assets Anleger sich nun absichern können. Bei mir im Studio ist wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hallo Philipp.
Ja, hi Felix.
Im letzten Oktober haben wir zusammen über den Goldpreis gesprochen. Philipp, ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch erinnern, denn es war auch kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Damals stand der Goldpreis bei ungefähr 2000 Dollar je Feinunze und unser Fazit war damals eigentlich so ein wenig hoffnungsfroh und eigentlich so völlig wider unserer sonstigen Einstellung. Lasst uns hoffen, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten nicht noch mehr steigt, einfach weil das zeigen würde, dass die Welt sich wieder ein wenig beruhigt hat. Heute zeigt ein Blick auf die Zahlen. Es hat man für eine Feinunze Golds deutlich über 2300 Dollar. So viel wie nie. Unsere Hoffnung hat sich also nicht erfüllt.
Ja, nicht ganz. Und das zeigt ja mal wieder so ein bisschen den Charakter von Gold als Sicherheitsanker, als sicherer Hafen, wo Anleger reinflüchten, wenn es irgendwo auf der Welt brodelt. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch anhand von Israel und damals die Hamas, jetzt halt auch noch zusätzlich den Iran gesehen.
Ja, also die Flecken, wo es brodelt, haben eher noch zugenommen seitdem, muss man leider sagen. Vielleicht noch so als Anmerkung, wir haben bewusst jetzt nicht in der letzten Folge über den Angriff Iran auf Israel gesprochen, einfach weil da noch die Lage sehr, sehr unklar war und wir nehmen mal ein paar Tage eben vor Veröffentlichung auf. Deswegen wollten wir da nicht irgendwie in aktuelle Ereignisse irgendwie reinkommen.
Kann was aber jetzt auch wieder passieren kann.
Kann genau, heute auch passieren. Also. Nur als Hinweis für euch und als Klärung, warum wir das jetzt so ein wenig aus einer Woche Entfernung nochmal ansprechen.
Ja, und ich glaube, wir können jetzt hier auch nicht den ganzen Konflikt bis in seine Grundfesten erklären. Das wird ein bisschen so den Rahmen sprengen von dem, was wir hier im Podcast machen. Wir sind ja vordergründig ein Finanzpodcast. Aber trotzdem hat man ja schon gesehen, dass so das ganze Thema Iran, Israel, was ja vor einigen Wochen auflackerte, zumindest erstmal an den Märkten am Wochenende eine Reaktion gezeigt hatte, nämlich erstmal beim Bitcoin. Ne, ist ja das einzige Asset, was du 24/7 handeln kannst. Dementsprechend gab es dann da an dem Wochenende, wo es zu diesem Anschlag kam, auch Auswirkungen. Aber danach blieb es ja relativ ruhig an der Börse.
Ja, der Ölpreis ist so ganz kurz nach oben gezuckt, aber hat sich dann innerhalb von einem Tag eigentlich sehr schnell wieder beruhigt und ist auf unter 90 Dollar gefallen. Also das ist im Vergleich weniger als vor dem iranischen Angriff auf Israel. Also da gab es keine großen Reaktionen. Und man hat auch gemerkt, beide Länder haben ja relativ schnell versucht zu kommunizieren, dass sie den Konflikt jetzt nicht zu einem kompletten militärischen Krieg eskalieren wollen. Die Risiken aber sind natürlich gewaltig, Philipp.
Ja, total. Also man muss ja vergewissern, dass der Nahe Osten für die Ölproduktion total relevant ist und dementsprechend halt auch für unsere Energieversorgung. Also durch die Seestraße von Hormuz, da fließen 20% des weltweiten Ölexports durch. Und wenn die blockiert wird, dann merkt man das natürlich total. Der Ölpreis würde in der Folge steigen. Das würde man sofort mitbekommen, spätestens wenn man das nächste Mal sein Auto tankt.
Ja, und in Folge eines steigenden Ölpreises kann man davon ausgehen, dass eben auch die Inflation deutlich anziehen würde und das alle würde dann eben auch wieder auf die Märkte schlagen, weil eben die Notenbanken vielleicht sogar dann gezwungen werden, zu Zinserhöhungen wieder zu greifen.
Es wäre natürlich schon ein ziemlicher Klopper. Jetzt gerade hoffen natürlich alle, ja, die Zinsen, die werden jetzt zumindest in Europa demnächst wieder sinken. Da wurden ja auch zuletzt gewisse Erwartungen geschürt bei den Anlegern. Zuletzt hat ja auch Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, Hoffnung darauf gemacht, dass im Juni tatsächlich schon die erste Zinssenkung wiederkommt. Ja, und wenn es im Fall der Fälle zu einem wirklichen, zu einer Eskalation im Nahen Osten käme, der Ölpreis steigt und das würde dann die Inflation wieder vorantreiben, wieder höhere Teuerungsraten nach sich ziehen, ja, dann hat sich das ganze Thema mit schnellen Zinssenkungen halt auch erstmal wahrscheinlich erledigt. Also das ganze Thema, was passiert im Nahen Osten, ist halt für die Märkte und für die Unternehmen tatsächlich wirklich relevant.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, ist ein Denken in mehreren Szenarien, denke ich, das jetzt gerade sehr vorherrschend ist, sowohl bei Banken, Unternehmen als eben vielleicht auch bei Anlegern.
Aber trotzdem sind die Börsen weitestgehend entspannt. Das finde ich halt so interessant, dass so die ganz, ganz großen Ausschläge bislang ausgeblieben sind. Also der DAX zum Beispiel, der hat sich ja seitdem eigentlich kaum bewegt. Ja, es ging mal ein bisschen runter, aber es gab jetzt keinen großartigen Crash tatsächlich. Also die Märkte antizipieren schon, dass alle Parteien, glaube ich, besonnen im Rahmen der Möglichkeiten agieren.
Das fand ich ja eigentlich so spannend bei der Vorbereitung auf diese Folge, Philipp, weil wir haben uns ja angeschaut, also jetzt nicht nur eben, was passiert aktuell, sondern eben auch, was war in der Vergangenheit los. Man muss ja leider sagen, an Kriegen hat es in den letzten Jahren nicht gemangelt. Da haben wir uns also ein paar Fälle angeschaut und da hat man relativ schnell eigentlich so einen Trend sich abzeichnen sehen. Also so ein Ausbruch von Krieg hat jetzt nicht unbedingt sofort Auswirkungen auf die weltweiten Aktienkurse. Oder zynisch gesagt, nicht jeder Krieg ist gleich. Also es kommt dann immer drauf, leider drauf an, wo der Krieg ausbricht und was für Folgen dann die Märkte davon erwarten.
Es gibt ja so ein altes Sprichwort, politische Krisen haben kurze Beine an der Börse. Ich glaube, da kann man zum Teil ein Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, an anderen Stellen stimmt es. Aber wir schauen uns doch jetzt mal so ein paar Krisen und Kriege an, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben und leiten daraus mal ab, was bedeutet es für die Märkte und vor allem, wie muss ich mich als Anleger jetzt darauf einstellen? Und ja, den Krieg oder den Konflikt Iran, Israel, Hamas tobt ja auch noch, den haben wir jetzt gerade kurz beleuchtet und sind da auf die Thematik Öl eingegangen. Und etwas ähnlich gelagert ist es ja tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie der Ukraine-Krieg sich auf die Märkte ausgewirkt hat. Also der Ukraine-Krieg, der tobt ja immer noch. Du hast ja in der Anmoderation schon gesagt, dass da ein zermürbender Stellungskrieg jetzt seit knapp 2 Jahren halt in der Ukraine tobt. Aber blicken wir doch mal zurück zur Zeit, als halt der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Das war ja vor knapp 2 Jahren, im Februar 2022. Und da ging halt der DAX innerhalb von nur wenigen Tagen, ja, trotz zwischenzeitlicher Erholung, aber so weit zurück, dass er alle Gewinne seit Frühjahr 2021 eingebüßt hat. Die waren auf einmal weg. Und auch der US-Standardwerteindex Dow Jones, der drehte ebenfalls ins Minus. Ja, und das hat natürlich einen relativ simplen Grund, der mit der jetzigen Situation in Israel, Iran durchaus vergleichbar ist, Felix.
Ja, du sprichst dann wieder die Energieversorgung an. Also es war eigentlich sofort offensichtlich, was passiert mit dem Öl und dem Gas, das wir auch bis dahin aus Russland sehr stark bezogen haben. Wie kommen wir durch den Winter? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Also die direkte Betroffenheit war da eigentlich kurz nach Kriegsausbruch sofort zu spüren. Man wusste auch, die Beziehungen, die wir bis jetzt hatten zu Russland, können wir so nicht weiterführen. Deswegen haben die Märkte eben auch so stark reagiert. Also auf der Welt, muss man sagen, ja nicht nur der DAX, sondern wie du gesagt hast, eben auch der amerikanische Aktienmarkt hat da sofort nachgegeben.
Weil eigentlich ja da schon klar war, okay, wir werden, wenn wir kein russisches Gas mehr bekommen, auf jeden Fall mit höheren Preisen zu kämpfen haben. Und das wird Inflation befeuern. Und das wird natürlich auch dann halt die Notenbanken auf den Plan rufen, die Zinsen zu erhöhen. Alles passiert. Mittlerweile, wie gesagt, dreht sich halt das Blatt wieder so ein bisschen und die Lage entspannt sich, genauso wie die Energiepreise. Und ja, auch der DAX tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie der sich jetzt entwickelt hat, seit Kriegsbeginn in der Ukraine steht er immerhin 16% im Plus. Man muss da wissen, der DAX ist natürlich ein Performance-Index, das bedeutet, dass auch Dividenden halt mit da reinfließen.
Ein Schummelindex, meinst du?
Ja, so ein bisschen ist das ein Schummelindex, ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar mit einem Dow Jones oder mit einer Nasdaq oder so. Aber trotzdem zeigt es halt, dass er die Krise halt mittlerweile überwunden hat.
Und was man eben auch sehen konnte, Philipp, ist, dass kurz nach Kriegsausbruch eben wirklich eine Flucht in Gold zu sehen war. Also dass viele Anleger ihr Vermögen zum Teil in dieses Edelmetall investiert haben, um sich abzusichern. 2022 war das so, dass man quasi das Gold auf sein bisheriges Rekordhoch aus dem Jahr 2020 erreicht hat. Damals lag das so ungefähr bei 1.800 Dollar pro Feinunze. Sieht man eben nochmal deutlich unter dem Niveau von dem aktuellen Niveau deutlich weniger, aber auch schon da gab es einen Peak nach oben
sozusagen. Wobei es ja auch eine Korrektur dann gab beim Gold, muss man sagen. Ne? Also klar. In der Zwischenzeit hatte Gold ja auch tatsächlich die 2.000-Dollar-Marke gerissen. Ja, und hat wirklich dann auch lange gedauert, bis Gold diese Marke wirklich nachhaltig behauptet hat. Also runde Marken, die fallen halt auch nicht über Nacht, muss man glaube ich sagen.
Mhm. So, dann haben wir uns noch einen anderen Krieg angeschaut, der eigentlich so eine etwas andere Geschichte erzählt, muss man sagen, Philipp. Nämlich den ersten Irakkrieg. Vielleicht ganz kurz für Leute, die in Geschichte nicht ganz so fit sind. Der erste Irakkrieg ist jetzt nicht der Einmarsch der Amerikaner 2003 in den Irak, sondern der erste Irakkrieg bedeutet den Angriff Iraks auf das Nachbarland Kuwait im August 1990. Denn auch damals waren die Sorgen der Wirtschaft extrem groß und man hat eigentlich sofort einen Börsensturz gesehen.
Ja, weil Kuwait war nämlich damals einer der größten Erdölproduzenten der Welt und ja, für die Energieversorgung des Westens dann halt unfassbar wichtig. Du hast schon gesagt, Börsensturz. Innerhalb von 2 Monaten sank der DAX um fast 600 Punkte auf damals 13.330 Punkte so roundabout. Und das entspricht halt einem Rückgang von 27%. Also da kann man mal wirklich von einem Crash sprechen.
Zeigt allerdings auch irgendwie, dass die Abhängigkeit von diesen erdölproduzierenden Ländern eigentlich gewaltig war und leider immer noch ist. Und eigentlich wäre es eigentlich super, wenn man sich da unabhängiger machen könnte. Nicht nur für Anleger, sondern eigentlich für die ganze Wirtschaft.
Ja, funktioniert so semi. Das haben wir jetzt hinterher auch beim Gas gesehen. Jetzt versuchen wir natürlich, unabhängig zu werden und andere Geschäftspartner zu suchen. Aber naja, es ist natürlich sehr kompliziert. Aber um es mal auf die Anlegerperspektive zurückzubrechen, wir sehen schon, dass halt gerade diese Abhängigkeit von gerade Erdöl produzierenden Ländern oder allgemein Rohstoff exportierenden Ländern für den Westen ziemlich unkalkulierbar dann ist. Ja, und wann und wie sich die Finanzmärkte erholen, das ist halt einfach abhängig vom weiteren Konfliktverlauf, ne?
Konfliktlauf und eben wie schnell eben noch wieder andere Lieferanten einspringen können. Das sind alles so Sachen, die sich dann so aufbauen, wie bei der Corona-Krise auch in den Lieferketten. Das hängt dann sehr, sehr viel zusammen einfach und hat eigentlich gar nicht mit dem direkten Krieg zu tun, wie schlimm es dann letzten Endes
eben, also um jetzt mal die Beispiele Irak und Ukraine halt zu nehmen und das vielleicht auch anzuwenden für die Zukunft, das sind so die Hauptindikatoren bisher gewesen, so Öl, Gas und dann halt die Inflation. So, und ja, bis jetzt gibt's halt keine Hinweise auf eine große Börsenpanik. Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne?
In diesem Fall würde es aber auch nicht heißen, dass der Konflikt dann noch mehr eskalieren müsste. Also Stand jetzt, muss man sagen, ein wenig entwarnen. Ja,
also es müsste da erstmal so ein Flächenbrand in Nahost eintreten, damit diese Konsequenzen auch wirklich richtig eintreten, die manche halt befürchten. So, und als Anleger, wie schon gesagt, ist man da natürlich so ein bisschen ja der Spielball der Geopolitik. Aber man kann sich ja tatsächlich auch vor diesem Szenario wappnen. Das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt wirklich panisch auf irgendwelche tagesaktuellen Nachrichten reagieren muss. Aber wenn ich sage, hey, ich bin ein sicherheitsbedürftiger Anleger und ich möchte mich vor irgendwelchen Eventualitäten wappnen, dann kann ich halt so ein paar Bausteine in meine eigene Geldanlage integrieren, sodass, wenn mal wirklich irgendwas passiert, mein Geld sicher ist oder zumindest nicht ganz so sehr in Mitleidenschaft gerät, wie wenn ich eine starke Aktienquote etc. habe.
Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit dem viel erwähnten Gold an dieser Stelle an, Philipp. Gold als sicherer Hafen kann man eigentlich schon ein wenig so einen Haken dran machen. Ist allerdings wieder die Frage eben, weil Gold jetzt schon eben so hoch notiert, also knapp unter Allzeithoch, macht das für dich Sinn, da jetzt noch verstärkt zu investieren?
Ja, ich glaube, das ist wie so oft an der Börse eine Mentalitätsfrage. Also antizipiere ich noch weitere Kurssteigerungen, ja oder nein? Und nur weil ich schon auf einem Höchststand bin, heißt es ja nicht, dass es nicht noch weiter nach oben gehen kann. Wobei ich natürlich sagen muss, dass gerade wo es halt diesen neuen Rekord gibt, das Rückschlagpotenzial einfach auch da ist. Also es könnten sich Anleger zu Gewinnmitnahmen entscheiden. Das muss ich halt alles einkalkulieren.
Trotzdem gibt es immer noch andere Kriterien eigentlich auch, Philipp, die eigentlich langfristig für einen steigenden Goldpreis sprechen.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Also klar, Gold als sicherer Hafen geht glaube ich immer. Das hat die Historie gezeigt. Aber auch darüber hinaus hast du halt noch Faktoren, die den Kurs durchaus stützen könnten. Punkt 1 ist, die Zinswende wird jetzt so allmählich beginnen. Die Frage ist natürlich wann und wie gerade schon besprochen, wenn sich die Situation aufgrund einer steigenden, aufgrund der Ölproblematik eventuell zuspitzen könnte, dann wird die Zinswende natürlich noch ein bisschen hinausgeschoben. Aber tendenziell gehen wir natürlich eher davon aus, dass die Zinsen perspektivisch sinken und davon würde halt auch Gold profitieren. Weil wir erinnern uns, Gold ist halt ein Asset, das keine Zinsen abwirft, keine Dividenden. Und wenn ich dann Geld für mein Tagesgeld bekomme oder bei Anleihen, natürlich nicht mehr so attraktiv ist. So, und das dreht sich jetzt natürlich so ein bisschen um. Und Punkt 2 ist, wir sehen halt auch, dass halt Staaten wie China momentan stark in Gold investiert sind und diese Nachfrage aus Fernost natürlich auch ein bisschen den Preis halt stabilisiert.
Wunderbar, vielen Dank, Philipp. Dann mache ich doch erstmal gleich weiter mit dem Ölpreis. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Konflikt eben vielleicht doch sich nochmal verschärfen könnte und der Ölpreis daraufhin anzieht, sind natürlich die ersten Profiteure davon die Unternehmen, also die Öllieferanten wie Shell, Total, Exxon, Chevron, wie sie alle heißen. Heißt für mich als Anleger, wer darauf spekulieren will, könnte jetzt sich überlegen, Ölaktien zu kaufen. Die sind aktuell auch relativ billig zu haben, haben wir gesehen, Philipp.
Ja, total. Also Shell zahlst du zum Beispiel momentan mit 9 Jahresgewinnen, Total mit 8. Also das ist echt, man würde sagen, ein Schnäppchen, wenn ich mal vergleiche, wie viel ich für den DAX so im Durchschnitt bezahle. Da bist du im historischen Durchschnitt so bei, keine Ahnung, 14, 15 Jahresgewinn, die du zahlst. Also du hast da auf jeden Fall, du zahlst auf jeden Fall deutlich weniger als für andere Aktien. Und mit Blick halt auf einen antizipierten steigenden Ölpreis könnte es sich für Anleger eventuell lohnen.
Andere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht auf eine Einzelaktie gehen will, gibt es auch einen ETF in diesem Segment, der sogenannte SPDR MSCI World Energy, also World Energy kann man sich merken, den Rest tun wir in den Shownotes packen, der investiert in 80 Unternehmen rund um den Globus, wobei die 10 größten Unternehmen rund 60% der Gewichtung ausmachen und die größte Position ist eben Exxon.
Ja, und zuletzt hat man da auf jeden Fall auch satte Kursgewinne gesehen, spätestens halt seit dem Krieg zwischen der Hamas und Israel, da ging es halt beim Kurs nochmal ziemlich deutlich nach oben, wobei man sagen muss, dass der Kurs bei diesem ETF halt schon ziemlich schwankt. Also wir erinnern uns an die Zeit, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, da ist der ETF total angestiegen, um dann mit der sich entspannenden Energiethematik wieder auch zu sinken.
Also ist eher so eine, bestenfalls eine Beimischung im Depot, ganz sicher jetzt nicht die Hauptposition, die dieser
Fonds aufmachen sollte. Das würde ich sagen, auf keinen Fall. Das gilt, glaube ich, für keinen Themen-ETF.
Und dann letzte Möglichkeit, um auf einen steigenden Ölpreis zu wetten, Philipp, ist ein Zertifikat.
Ja, da hast du ja eins rausgesucht, das halt so den Ölpreis quasi abbildet. Dafür sind ja Zertifikate da. Ich habe einen Basiswert, in dem Fall Öl der Sorte Brent. Und dieses Zertifikat bildet halt die Wertentwicklung dieses Basispreises ab. Und dieses Zertifikat ist halt endlos laufend, heißt also, es gibt keinen Stichtag, bis wohin es läuft, sondern ich habe halt ständig halt dieses Teil, bis ich es verkaufe, im Portfolio und kann halt so am steigenden Ölpreis partizipieren. Wobei man da sagen muss, es ist halt noch eine Inhaberschuldverschreibung, das ist halt ein besonderes Konstrukt, gibt es auch bei vielen anderen Anlageklassen. Und da habe ich halt das Problem, dass wenn jetzt zum Beispiel der Emittent pleite geht, dann habe ich womöglich einen Totalverlust zu beklagen. Das muss ich da halt noch wissen.
Also diese Absicherung birgt eigentlich ein weiteres Risiko in sich, muss man leider sagen. An dieser Stelle vielleicht noch unser Risikohinweis, den wir in der Folge einstreuen müssen. Also wir machen ja keine Anlageberatung. Bitte informiert euch also zusätzlich zum Podcast, bevor ihr einen Trade abschließt.
Ja. Und was man auch gesehen hat, und das hast du ja in deiner Anmoderation schon ein wenig angerissen zumindest, dass die Staaten ja momentan dazu übergehen, viel mehr Geld in Rüstung zu investieren. In Klammern, immer noch, zumindest in Deutschland, unterhalb des NATO-Ziels. Aber trotzdem geht's halt nach oben, weil sich die Staaten absichern wollen vor militärischen Eingriffen anderer Staaten.
Und dafür. Da klappt sicherlich super, würde ich sagen. Wenn sich alle aufrüsten, wird die Welt sicherlich sicherer werden. Aber also die These gehe ich so nicht mit, aber man sieht da eben eine rabiate Aufrüstung. Also im letzten Jahr haben die Staaten 2,4 Billionen Dollar ausgegeben für Rüstungsvorhaben. 200 Milliarden mehr als im Jahr davor. Also das ist eine gigantische Aufrüstung, ja, die wir gerade erleben.
Total. Und ja, da gehen natürlich auch manche als Profiteure raus, zum Beispiel Rheinmetall. So, der Rüstungskonzern aus Düsseldorf, übrigens nur ein paar Straßen von unserem Verlagsgebäude hier entfernt. Und die Aktie, die hat sich seit dem Überfall auf die Ukraine fast verfünffacht. Jetzt muss man sagen, ist die Aktie mit einem KGV von 24, was für dieses Jahr antizipiert wird, gar nicht so übelst teuer, wie ich finde, obwohl wir halt diesen starken Kursanstieg schon gesehen haben. Und das liegt halt daran, dass die Auftragsbücher trotzdem proppevoll sind. Also die können sich da momentan vor Aufträgen nicht so wirklich retten. Und das haben halt auch Anleger erkannt.
Aber sie können auch nicht mehr so viel mehr produzieren, wie sie gerade tun. Also ich denke, so ein wenig ist der Zug abgefahren, wenn er noch aufspringen möchte.
Ja, wobei, das haben wir schon vor einem Jahr gesagt. Und dann ging es halt auch immer weiter nach oben. Also wie gesagt, nur weil da irgendwie so ein Peak erreicht ist, heißt es nicht, dass es noch nicht weitere Fantasien geben kann. Wobei mit Fantasien gehen natürlich auch immer mögliche, naja, Rücksätze einher.
Wenn du schon über Fantasien redest, Flip, dann leite ich mal um zu einem Konstrukt, wo man eigentlich überhaupt keine Fantasie braucht. Deswegen galten die auch lange Zeit als sehr, sehr langweilig, völlig zu Unrecht, wie ich finde, nämlich Staatsanleihen. Das ist eigentlich so die klassische Absicherung für Anleger, die einfach wissen wollen, damit bekomme ich eben garantiert die und die Verzinsung und die Rendite. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal auch als Möglichkeit zur Absicherung auf deutsche oder amerikanische Staatsanleihen, weil die eben sehr, sehr sicher sind und trotzdem auch relativ ordentliche Renditen bieten aktuell.
Ja, hast du natürlich nicht rausgesucht, wie viel, ne?
Natürlich habe ich rausgesucht, wie viel, Phil. Was glaubst du denn?
Hast du?
Ja, schau mal genauer im Skript nach, Philipp. Hast du ja nicht genau gelesen hier. Da hätten wir zum Beispiel im Angebot eine amerikanische Staatsanleihe, die nur noch bis Ende August läuft, mit einer Rendite von 5,5%. Finde ich schon attraktiv.
Das oder? Ist schon ordentlich, ne? Also wenn man sich mal anschaut, so die 10-jährige US-Staatsanleihe, da ist man ja momentan eher so im Bereich 4,6%, ne? Also, und da sieht man natürlich auch wieder so den den Trend an der Börse, den wir schon seit einiger Zeit sehen, dass halt Kurzläufer höhere Renditen abwerfen als Langläufer. Stichwort inverse Zinsstruktur.
Gilt auch bei deutschen Staatsanleihen, muss man sagen, dass es da in der Regel deutlich geringere Renditen aktuell gibt. Beispiel haben wir uns auch eine rausgesucht, Laufzeit auch bis Oktober 2024. Da gibt es für eine deutsche Staatsanleihe aktuell nur 3,6%. Und wer jetzt bis 2029 sein Geld investieren möchte, bekommt 2,5% Rendite. Das ist jetzt nicht mehr ganz so attraktiv, wenn man einfach sehen muss, ja, die Inflation ist ungefähr so hoch, 2,5%, vielleicht steigt sie auch wieder, dann kommt man da so ungefähr bei null raus. Als Absicherung okay, finde ich, aber jetzt mehr auch nicht.
Ja, und dafür sind ja auch Anleihen gedacht, ne? Also niemand hat ja die große Erwartungshaltung, mit Anleihen solider Schuldner irgendwie eine Riesenrendite einzufahren.
Reich zu werden, meinst du?
Richtig, eben. Das ist halt, wie du sagst, zur Absicherung und um die Inflation auszugleichen. Und das kann ich mittlerweile auch mit langweiligen deutschen Staatsanleihen. Und das Schöne an beiden, sowohl deutsche Staatsanleihen als auch amerikanische Staatsanleihen, haben halt beide halt ein super Rating. Also da gehen die Ratingagenturen nicht davon aus, dass morgen einer der beiden Staaten hops geht.
Ja, dann hätten wir, glaube ich, noch ganz andere Probleme.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Lass uns deswegen nochmal ganz kurz rekapitulieren, Philipp, was für Möglichkeiten es gibt. Also wir gehen davon aus, dass sich die Krise jetzt hoffentlich zwischen Iran und Israel nicht noch weiter verschärft. Trotzdem könnte man darüber nachdenken, und das halte ich für durchaus ratsam, sich mal zu überlegen, ja, wie ist meine Mentalität, was kann ich an Verlusten verkraften, wie kann ich mich zum Teil zumindest absichern, macht vielleicht einen Sinn, jetzt ein bisschen mehr Cash zu halten, noch auf einen steigenden Ölpreis zu setzen oder eben einen Teil meines Geldes so sicher wie möglich, Stichwort Anleihen, anzulegen. Oder eben den alten Reflex zu folgen und noch in Gold zu investieren.
Ja, wobei ich finde, das ist so eine ganz grundsätzliche Frage, die man für sich beantworten muss, wenn man am Kapitalmarkt aktiv ist. Also wie viel Risiko kann ich eingehen und wie viel Sicherheit möchte ich haben? Und da sollte man nicht nur panisch sein Depot umstrukturieren, wenn irgendwelche Krisen gerade schwelen, sondern halt sein Depot von vornherein darauf ausgelegt haben.
Völlig richtig. Und wenn euch das Thema eben auch so beschäftigt wie uns, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, auch gerne mit nochmal Fragen, was euch besonders interessiert. Gebt uns gerne auch Feedback, wie weit ihr vielleicht reagiert habt oder ihr relativ cool bleibt und sagt, ich bleibe meiner Anlagestrategie treu. Das hilft uns auch für die Planung der nächsten Folgen. Sehr vielen Dank. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Eine Sache, die uns beide, glaube ich, sehr, sehr freut. Philipp, denn
wir haben,
ja, das hast du angeleitet, deswegen das hast du
auch. Ich habe es nicht angeleitet, ich wurde gefragt tatsächlich. Wir haben nämlich morgen, für die Hörer, die heute den Podcast hören, nämlich am Dienstag, den 30. April, einen kleinen Gastauftritt, beziehungsweise übernehmen sogar eine ganze Folge bei unserem Schwester-Podcast vom Handelsblatt, nämlich Handelsblatt Today. Da werden Felix und ich mal eine ganze Folge der Kollegen moderieren.
Und wir werden die Folge dann auch bei uns im Börsenwoche-Podcast ausstrahlen. Also wenn ihr Dienstagabend noch nichts vorhabt, nehmt euch gerne ein paar Minuten Zeit und hört mal rein. Das ist, glaube ich, noch eine sehr schöne Ergänzung für die Woche.
Nur wir nennen es dann einfach Börsenwoche Today.
Kreativ, wie wir eben sind.
Ja, das war's dann an dieser Stelle für diese Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen und schaltet nächste Woche wieder ein.
Servus aus München.
Und Schüsseldorf aus Düsseldorf.